Ja, vor einer Woche, da haben wir Ostern gefeiert und wir haben gehört, dass das Grab leer war, dass die Frauen zum Grab gingen und die frohe Botschaft eben den anderen Jüngern auch weitergegeben haben. Auferstehung, Begegnung mit den Frauen. So sehen wir das auch aus dem Johannesevangelium, aus dem Text, vor dem gelesenen Text, wo Heinz gelesen hat. Und Jesus, er begegnet da diesen Jüngern. Da ist auch eine verschlossene Türe. Und Jesus geht mitten hinein und er stellt sie auch in seinen Frieden und er sendet sie aus. Er gibt ihnen Vollmacht und er verheißt ihnen den Heiligen Geist. Und diese Jünger, sie sind ergriffen und wir verspüren da etwas Neues. Wir verspüren, dass Gott durch die Auferstehung seine Gemeinde bauen will. Die Weichen, die sind gestellt für etwas Neues, denn Gottes Reich, es bricht spürbar an. Und mitten hinein in diesen Aufbruch, sage ich mal, in diesen spürbaren Aufbruch, dass etwas Neues kommt, da ist diese Geschichte von diesem Thomas. Die scheint da so überhaupt nicht reinzupassen, meiner Ansicht nach. Die Geschichte von einem Jünger, von Thomas, meinem Namensvetter, eine Geschichte von Zweifeln. Und wir dürfen uns doch auch nach Ostern fragen, warum ist diese Geschichte gerade da, an dieser Stelle? Warum ist sie da in der Bibel? Warum haben wir diese Geschichte? Vielleicht um aufzuzeigen, dass es so nicht geht mit einem solchen Unglauben, mit solch einem ungläubigen Thomas, wie es auch so oft heißt. Und ich sage aber heute Morgen, dass wir sehr froh sein können, dass wir solch eine Geschichte im Johannesevangelium haben. Denn es geht ja hier bei Thomas auch um Glaube. Also Zweifel und Glaube sind also doch keine nicht zusammenpassenden Gegensätze. Geht das eine, Zweifel und Glaube, doch mit dem anderen? Zweifel und Glaube, ist das vielleicht doch auch wie Hanuta, kennen wir doch alle. Es gibt natürlich auch andere Leckereien. Hanuta, wo Haselnüsse drin sind und diese Haselnüsse genauso zu Hanuta gehören wie Zweifel zu Glauben. Aber schauen wir uns diese Geschichte um diesen Thomas mal an. Und ich darf euch sagen, dass ich eigentlich ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Thomas habe. Könnt ihr euch denken, warum? Als ich Kind war, bin ich in einer Gemeinde aufgewachsen und ein schüchterner Junge, der da hinten sitzt in der letzten Bank, und dann wird da von diesem Thomas in der Predigt erzählt und dann heißt es, dieser ungläubige Thomas, und alle drehen sich rum zu mir. Zumindest kam es mir so vor. Alle schauen mich an. Oder in der Kinderstunde, wenn es von diesem Thomas heißt, von diesem ungläubigen Thomas, und dann ist Kichern und Zwicken und man schaut auf mich. Peinlich für mich, kann ich euch sagen. Daher, mein Verhältnis zu Thomas ist etwas zwiespältig. In der Geschichte, da heißt es zuerst, dass Thomas nicht dabei war, als Jesus den Jüngern zuerst erschien. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, das ist einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da ist einer nicht dabei. Da haben wir vielleicht sogar Sympathie mit diesem Thomas, weil unser Herz schon auch gerne bei den Außenseitern ist. Und dieser Thomas hat vielleicht darunter gelitten, dass er nicht dabei war, als Jesus kam. Und ich denke, so geht das uns doch vielleicht auch zumindest, wenn Leute etwas Tolles erleben und wir fühlen uns als Außenseiter, weil wir nicht mitreden können, weil wir nicht dabei waren. Und die anderen sagen es noch, es war so toll, schade, dass du nicht dabei warst. Als Kind habe ich das öfters gefühlt. Wenn die anderen erzählt haben von den Filmen, die sie gesehen haben im Fernsehen oder im Kino, und wir hatten keinen Fernseher und ins Kino durfte ich auch nicht, und da fühlt man sich als Außenseiter. Oder andere erzählen von ihren tollen, teuren Skiurlauben und man selber kann nichts dazu beitragen, weil das Geld dazu gefehlt hat. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir vielleicht gar nicht so bei Thomas, sondern eher bei diesen 11 oder 10 waren es Jüngern, ob in der Arbeit oder in der Gemeinde. Und wir grenzen andere unbeabsichtigt aus. Wir sind eher die, die dazugehören, die dabei sind. Es ist ja auch behaglicher so, wenn man mitreden kann und in der Clique ist. Und wir sehen nicht einmal, dass da auch noch andere daneben stehen, die sich durch uns vielleicht ausgegrenzt fühlen, die noch niemanden kennen, die sich nicht unsere Urlaube leisten können, die nicht mitreden können. Und ich sage das jetzt mal hypothetisch, aber auch unter uns kann es Besucher geben, unserer Gemeinde, die kommen vielleicht schon 2-3 Mal und stehen immer noch verloren in der Seite, weil keiner auf sie zugeht und sie integriert. Ich denke, auch wir als Gemeinde haben unsere Klicken und unsere Wohlfühlzirkel. Und wir merken nicht, dass auch wir ausgrenzen können. Ermutigen wir eher in der Gemeinde? Haben wir einen offenen Blick und gehen auf andere zu, dass sie der 12. Mann sind und kein Thomas? Ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, nicht dazu zu gehören, wann auch immer wir das einmal erlebt haben. Da ist einer nicht dabei. Das ist kein tolles Gefühl. Und die anderen berichten Thomas, dass sie Jesus gesehen haben. Und ich bin überzeugt, dass sie das voller Überzeugung und Freude gesagt haben. Thomas aber sagt zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sähe und in meinen Fingern in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und Thomas handelt eigentlich genauso wie die anderen Jünger vor ihm auch. Denn als die Frauen vom Grab weggingen und es den Jüngern erzählt haben, dass Jesus lebt, konnten sie es doch anfangs auch nicht glauben. Und erst als Jesus durch die verschlossene Tür ging, da waren sie überzeugt, dass sie leibhaftig Jesus vor sich hatten, dass er lebt. Thomas war aber bei dieser ersten Begegnung nicht dabei. Ihm wurde davon erzählt. Und Thomas kann und er will es nicht glauben. Dieser ungläubige Thomas. Aber ich denke, das wird ihm nicht gerecht. Er war keineswegs ungläubig. Er war nur nicht leichtgläubig. Sondern er will es genau wissen. Er zweifelt am Zeugnis der anderen Jünger und er zweifelt daran, ob Jesus tatsächlich lebt. Sein Zweifeln, es ist ein Nachfragen, ein auf den Grund gehen. Er glaubt nicht einfach alles, was ihm an Wundersamen erzählt wird. Er sucht nach Antworten und er will sich auch nicht selber betrügen. Zweifel im und am Glauben können viele da sein. Vielleicht wegen der Ungerechtigkeit in der Welt. Es sind Hungersnöte da, sterbende Kinder, Krankheiten, unerhörte Gebete, die uns zu schaffen machen. Wir hinterfragen die Bibel, wir finden vielleicht sogenannte Widersprüche in der Bibel. Wir fragen uns, warum benehmen sich die Christen so daneben, als ob sie Jesus nicht kennen würden. Dann ist da die Rede von Liebe, Hoffnung. Auch Jesus kann man nicht beweisen. Und dann sind da Nichtchristen, die scheinbar erfolgreicher sind als wir, als Christen. Und dann ist das Christsein nicht doch einfach psychologisch erklärbar. Ich denke, Zweifel können sich im Glauben, auch im Glauben, einschleichen. Und vielen von euch ist vielleicht Hans-Peter Reuer bekannt, der vor 2 Jahren verstorbene Leiter der Fackelträger Bibelschule Tauernhof. Und er hat offen davon gesprochen, von seinem Zweifel, die er hat im Glauben. 30 Jahre lang haben diese Zweifel ihn begleitet. Und er sagt, Zweifeln sind menschlich. Es gehört auch zu uns als Christen, wie auch als zu Ungläubigen, die sich fragen, ob es doch vielleicht Gott nicht gibt. Allerdings sind Zweifel nicht gleich Zweifel. Es gibt einmal den destruktiven, den negativen, den unehrlichen Zweifel. Weil man manchmal seine Zweifel äußert, weil man im tiefsten Grunde schon weiß, wenn es wirklich wahr ist, um was es da geht, dann hätte es doch Konsequenzen. Dann müsste ich auch mein Leben ändern, dann müsste ich ja Dinge anders machen. Das ist destruktiver Zweifel. Da möchte ich keine Veränderung. Da lässt man sich nicht auf Argumente und auf Gründe ein. Das ist ein Zweifel, der wird vorgeschoben, damit man sich nicht mit einer Sache auseinandersetzen muss. Man bleibt lieber am Spielfeldrand stehen, als mitzuspielen. Und solcher Zweifel ist zerstörerisch. Er führt für uns selber in die Sackgasse. Es kommt nicht zum Handeln. Man bleibt ganz willentlich ungläubig. Und dann gibt es noch den Zweifel des Thomas. Das ist ein nachfragender Zweifel. Das ist eine gesunde Skepsis. Das ist ein Zweifel eines Gläubigen, denn Thomas kannte Jesus, er war ihm nachgefolgt, er gehörte zu den Jüngern und war damit einer der engsten Vertrauten von Jesus. Er hatte gesehen, wie er gelehrt hat und wie er Wunder vollbracht hatte. Und ihn überkommen nun Zweifel. Glaubenszweifel, wie sie vielleicht einige von uns auch kennen. Sein Zweifel, der Zweifel von Thomas, ist allerdings nicht destruktiv, sondern es ist eine gesunde Skepsis, ein neugieriges Zweifeln, ein leidenschaftliches Zweifeln, das ihm das Leiden selber schafft. Er will es wirklich wissen. Und wie gehen wir um mit Menschen wie Thomas, mit Menschen, die Glaubenszweifel haben und diese Zweifel auch äußern? Oder was tun wir selber, wenn wir in Phasen unseres Lebens stecken, wo existenzielle Zweifel sich melden und wir fragen, ist das überhaupt wahr mit Gott? Lebt Jesus wirklich? Und wir leiden unter diesen Zweifeln? Unterdrücken wir dann diese Zweifel oder schieben wir sie beiseite? Oder sagen wir vielleicht sogar, ja, im Glauben darf es so etwas gar nicht geben? Oder sollten wir unsere Zweifel äußern, so wie es Thomas getan hat, leidenschaftlich nach einer Antwort suchen? Thomas äußert nämlich seine Zweifel und er unterdrückt sie nicht. Und interessanterweise verurteilen ihn die anderen Jünger für seine Skepsis nicht, sondern sie laden ihren Freund wie selbstverständlich zum nächsten Treffen ein. Sie lassen ihm seine Zweifel, aber sie nehmen ihn dennoch in die Gemeinschaft auf und sie haben Geduld mit dem, der nicht glauben kann. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder versammelt. Die Türen waren wieder verschlossen. Wahrscheinlich hatten die Jünger immer noch Angst. Thomas, er war diesmal dabei. Und Jesus kommt zu ihnen durch die verschlossene Tür hindurch. Es hat eine Woche gedauert, bis Jesus kam. Für Thomas mit seinen Fragen viel Zeit vielleicht. Und Jesus begegnet Thomas nicht im stillen Kämmerlein, sondern er begegnet ihm in der Gemeinschaft mit den anderen. Haben nicht auch Zweifler und Suchende ihren Platz in der Gemeinde? Denn sie stellen die richtigen Fragen. Und sind Jesus, das sehen wir an Thomas, so wichtig, dass er kommt. Friede sei mit euch, grüßt er sie. Viel Kraft geht verloren durch Feindschaft, auch in der Gemeinde. Und Frieden will Jesus bringen, auch den inneren Frieden. Und Jesus wendet sich, so lesen wir es, Thomas zu, als ob er nur für ihn gekommen wäre. Jesus spricht danach zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus geht unmittelbar auf Thomas zu und zeigt ihm seine offenen Wunden der Kreuzigung. Er geht nicht mit geballter Faust oder voller Ärger auf diesen Thomas zu, sondern mit offenen Händen. Und damit zeigt er diesem Fragenden, diesem Zweifelnden, diesem suchenden Jünger, dass er Thomas ernst nimmt und dass er ihn liebt. Jesus geht auf Thomas zu und nicht Thomas auf Jesus. Weil Jesus auf seine Menschen zugeht. Jesus, er sucht seine Leute und er will uns begegnen. Er will dir und mir begegnen. Er geht auf Thomas zu und er zeigt ihm seine Hände und er sagt: Sieh, begreife, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Ja, Jesus hätte doch allen Grund gehabt zu sagen: Also, lieber Thomas, beim besten Willen so einen wie dich, den kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt waren wir doch 3 Jahre miteinander unterwegs und ich habe dir so viel erklärt und du hast viele Wunder erlebt. Du kennst auch die anderen Jünger und die sagen dir, dass ich lebe und du glaubst einfach nicht. Und du kannst es doch einfach gefällig glauben, das tust du aber nicht und deshalb kann ich gut auf dich verzichten? Nein, so begegnet Jesus Thomas nicht, sondern er begegnet ihm so, wie es ihm entspricht. Er kommt ihm entgegen und er gibt ihm nicht den Laufpass. Jesus zweifelt nicht zurück. Und das ist das Festeste und das Tiefste, was uns im Glauben festhalten kann. Wenn wir in Krisen sind, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir voller Fragen und Zweifel sind, dann zweifelt Jesus nicht zurück. Er zeigt Thomas und uns: Ich weiß doch um das, was dich beschäftigt. Ich weiß um die Zweifel, die dich leiden lassen, und deshalb gehe ich auf dich zu. Ich komme zu dir, ich begegne dir, weil du es wünschst. Ich bin für dich gestorben, für deine Sünden, aber auch für deine Ängste und deine Zweifel. Sie hängen mit am Kreuz. Thomas antwortet nicht rational, denn es geht ihm nicht um Rechthaberei Thomas hätte ja sagen können, ja, ihr habt recht gehabt, jetzt mit Blick auf den Wunden, da muss ich sagen, Jesus lebt doch. Aber seine Antwort, sie ist eine beziehungsorientierte, eine persönliche. Mein Herr und mein Gott. Wir wissen aus dieser Geschichte überhaupt nicht, hat jetzt Thomas Jesus angefasst oder nicht? Hat er wirklich die Wunden berührt? Das ist völlig nebensächlich. Wer überzeugt ist, dass der Mensch, der vor einem steht, der ist, der einen liebt, der fragt doch nicht nach dem Personalausweis. Thomas, er war überwältigt von dieser Nähe, von den Worten Jesu. Vertrauen kann ich nur mit dem Herzen. Thomas glaubt. Kein, ja, ich halte es für wahr, dass du, Jesus, auferstanden bist, jetzt gebe ich es zu, ich halte diesen Sachverhalt für richtig, sondern er kommt mit einer Antwort, mein Herr und mein Gott. Und es zeigt, was Glaube wirklich ist. Glaube heißt, dass man sich selbst mit seinem ganzen Leben Jesus anvertraut. Du bist mein Herr und mein Gott. Mein Leben steht in deiner Hand. Ich vertraue mich dir an. Er stellt Jesus über alle Herren in dieser Welt. Ich will dich und mit dir leben und du sollst mein Leben bestimmen. Auf dich kommt es an, im Leben wie im Sterben. Du bist mein Gott, der mir das Leben gibt. Deshalb vertraue ich mich dir an. Deshalb glaube ich an dich, mein Herr und mein Gott. Könnten wir doch alle, so wie Thomas, glauben. Ein Vertrauen und eine persönliche Beziehung mit ihm. Die persönliche Begegnung mit Jesus, die hat ihn geprägt. Die hat ihn so geprägt, dass Thomas später als Missionar vermutlich nach Persien und bis nach Indien ging, um dort seine Begegnung mit Jesus zu bezeugen. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Das steht in Judas, Vers 22. Und Hans-Peter Weuer, der kam mit seinen Zweifeln klar, indem ihm dieser Vers wichtig wurde. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Gott ist doch barmherzig. Er verurteilt nicht und er bewahrt uns auch in unseren Zweifeln. Er holt uns da ab, wo wir stehen, ob wir zweifeln oder nicht. Und am Ende dieser Begegnung mit Thomas und interessanterweise nicht am Anfang, da spricht Jesus ihm diese Seligpreisung, diesen Glückwunsch zu. Selig sind doch die, die nicht sehen und doch glauben. Hätte Jesus diesen Satz ganz am Anfang gesagt von ihrer Begegnung, als er in den Raum kam, hätte Jesus Thomas mit seinen Zweifeln verurteilt und seine Zweifel als nicht akzeptabel abgetan. Zweifel nicht, glaube gefälligst. Aber jetzt, nachdem Thomas durch die Begegnung neu gestärkt worden ist, mutet Jesus ihm diesen Glückwunsch, diese Seligpreisung zu. Selig sind, zu beglückwünschen sind doch die, die nicht sehen und doch glauben. Denn der Glauben, der hängt nicht vom Sehen ab. Vielleicht hat Jesus speziell für uns moderne Menschen heute diesen Satz gesagt. Zweifeln ist erlaubt, aber ein konstruktiver, ein nachfragender Zweifel. Das darf ich doch lernen von meinem Namensvetter, von Thomas. Und deshalb bin ich froh für diese Verse, für diese Geschichte in der Bibel. Jesus sagt es uns, er sagt es zu uns. Glauben hängt nicht vom Sehen ab. Denken nicht viele, wenn es Wunder von Gott gäbe, dann würden sie auch glauben. Wenn sie nur Jesus leibhaftig sehen könnten, dann würden sie glauben. Wäre es wirklich so, würden Menschen dann wirklich glauben? Ich glaube nicht. Glauben hängt nicht vom Sehen ab. Glauben tut man mit dem Herzen. Glaube hängt von der Begegnung, wie bei Thomas, mit Jesus ab. Das Entscheidende ist, Jesus lässt sich finden, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst. Vielleicht ist es so ähnlich wie mit dem Schwimmen. Es funktioniert nicht durch Trockenübungen oder durch Zusehen vom Beckenrand aus. Da lerne ich nicht schwimmen. Es funktioniert nur, wenn man sich nass macht, wenn man ins Wasser steigt und es ausprobiert, ob das Wasser trägt. Jesus, er überwindet deine Zweifel, wenn du dich für ihn öffnest. Jesus, er zweifelt nicht zurück, sondern er begegnet dir immer wieder und immer so, wie du es brauchst. Lasse dich auf ihn ein, er will dir begegnen. Amen.